Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Wir wollen auf den Predigttext hören. Der steht im Johannesevangelium Kapitel 4. Das sind die Verse 1 bis 42. Und jetzt zu Beginn lese ich uns den ersten Teil davon. Vers 1 bis 30. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Ist das eine Wespe, oder?
Ja.
Wow. Um die Zeit noch. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht mehr dürste und ich nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Erstmal nur bis dahin. Ich habe schon ein Glas hier.
Ah, ich wusste das nicht.
Bin ich doppelt versorgt. Dankeschön. Es gab einen bekannteren Atheisten, der hieß David Foster Wallace. Er war ein bekennender Atheist und er hat einmal gesagt: Es mag vielleicht eigenartig klingen, aber es ist wahr. In unserer Welt gibt es sowas wie Atheismus gar nicht. Es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Der Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, Gott anzubeten, ist, dass uns so ziemlich alles andere bei lebendigem Leib verschlingen wird. Wenn du Geld und Dinge anbetest, wenn es das ist, womit du wahren Sinn im Leben verknüpfst, dann wirst du niemals genug haben, nie fühlen, dass du genug hast. Das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper und die Schönheit und sexuelle Reize an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter sich beginnen bemerkbar zu machen, wirst du 1 Million Tode sterben, bevor sie dich betrauern. Einerseits wissen wir das alles bereits. Es ist verschlüsselt in Mythen, Sprichwörtern, Klischees, Gedichten, Parabeln und es bildet das Skelett für jede große Geschichte. Der ganze Trick dabei ist, diese Wahrheit vom alltäglichen Bewusstsein fernzuhalten. Was er sagt ist, jeder Mensch ist ein Anbeter, denn jeder Mensch hat einen unstillbaren Durst nach Leben in sich. Und heute geht es darum, wie du deinen Durst nach Leben wahrhaft stillen kannst. Wir haben ja gehört, Jesus hat den Süden, der Judäa verlassen. Er wollte schnell, er musste schnell wieder in den Norden. Er wollte nicht, dass es da irgendwie das Gefühl hochkam bei manchen, dass es hier einen Konkurrenzkampf gab zwischen Johannes dem Täufer und ihm. Und da kommt er durch Samaria durch. Und das ist ja eine geschichtsträchtige Gegend, wie wir gehört haben. Ja, dort gab es also ein Feld, was Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hat. Und dann hören wir da, es war aber dort Jakobs Brunnen. Wenn man das hört so und das Alte Testament ein bisschen kennt, so geschichtsträchtige Gegend, Jakob Brunnen, dann weiß man, was als nächstes kommt. Eine Frau. Ja? Brunnen, Jakob, da muss jetzt eine Frau kommen, genauso passiert es. Da setzt sich Jesus hin, er ist müde. Es ist die 6. Stunde, es ist mittags und da kommt eine Frau. Und wir haben darauf gewartet, aber es ist trotzdem ungewöhnlich, weil die Frau mitten am Tag kommt. Also um 12 Uhr würden wir hier sagen. Ja? Also wenn die Sonne am heißesten brannte, da kommt die Frau, um Wasser zu schöpfen. Frauen haben natürlich das Wasser geholt, wenn es kühler war, entweder am Morgen oder am Abend. Also scheinbar wollte diese Frau den Kontakt zu anderen Frauen vermeiden. Ja, die gingen ja alle zusammen dann aus dem Dorf und Wasser holen, den Kontakt zu den anderen Frauen vermeiden. Also irgendetwas stimmte mit dieser Frau nicht. Aber schon alleine, dass es eine samaritische Frau war, hätte gereicht, dass jeder fromme Jude den Kontakt zu ihr vermieden hätte. Also ja, ein frommer Christ geht nicht aus dem Hauptbahnhof raus und sucht sich dann erstmal die Ecke, wo die Penner und die Junkies rumlungern und sagt ihnen noch einen schönen guten Abend. Ja? Das macht man nicht. Das hätte man überhaupt nicht erwartet, aber weil man es überhaupt nicht erwartet hätte, wissen wir natürlich, Jesus wird es machen. Ja? Das ist aber auch zu erwarten, Jesus wird sie ansprechen. Ja? Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt, um Speise zu kaufen und jetzt sagt sie, ja, wie kommst du auf die Idee, mich anzusprechen, eine samaritische Frau? Geht doch gar nicht. Also die Frau merkt jetzt auch, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwo gibt es hier einen Haken. Das ist interessant, ne? Jesus weiß, mit der stimmt was nicht. Die weiß, mit ihm stimmt was nicht. Was ist jetzt los? Also die Frau fragt ja, was willst du jetzt wirklich von mir? Jesus antwortet und sprach, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Okay, also Jesus dreht es jetzt um, gerade wollte er noch was zu trinken haben, jetzt sagt er, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich fragen. Und das ist mein erster Punkt, also das Thema lautet heute, ich habe es ja schon gesagt, wie wir unseren unstillbaren Durst nach Leben wahrhaft stillen können. Und der erste Punkt lautet, unstillbarer Lebensdurst. Also Jesus weiß, dass sie sich wundert. Und er sagt, ja, wenn du nur kapieren würdest, wer dich hier um etwas bittet, dann würdest du ihn um etwas bitten. Nämlich um was? Um das lebendige Wasser. Und jetzt müssen wir noch was wissen. Lebendiges Wasser, da gibt es zwei Hintergründe. Zum einen nannte man lebendiges Wasser Wasser, was aus einer Quelle kam. Also man hatte Brunnen, da wurde Sickerwasser gesammelt, das war einfach Regenwasser. Ja. Und dann gab es halt Brunnen, die stießen auf eine Quelle, da floss quasi aus der Quelle Wasser rein, das war lebendiges Wasser. Aber lebendiges Wasser, so wird auch Gott selbst bezeichnet. Gott ist die Quelle lebendigen Wassers oder die lebendige Quelle. Er ermöglicht das Leben. Jesus spricht jetzt hier vom göttlichen Lebenswasser. Die Frau denkt weiter an das irdische Quellwasser. Und darum fragt sie jetzt zweifelnd nach, Vers 11, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Ja, bist du mehr als unser Vater Jakob? Also das Interessante war, dass dieser Brunnen, an dem die hier saßen, der war so ein Brunnen mit einer lebendigen Quelle. Da floss eine Quelle. Es war lebendiges Wasser. Und dieser Brunnen, den hat Jakob gegraben. Jakob war natürlich, das war das war der Vater, ja, einer der großen Erzväter. Und Jakob war ein Mann, der war extrem stark. Ja. Ich meine, gut, er war schon ein Erzvater, der hatte schon einiges drauf. Das war einer, der mit Gott Träume hatte und alles Mögliche. Aber als er auf der Suche war nach einer Frau, die er heiraten konnte, ist er auch zu einem Brunnen gekommen. Und das war die Situation, wo ein großer Stein auf dem Brunnen war. Und die Frauen, die Hirtinnen, die warteten, die konnten ihre Tiere nicht tränken, weil sie noch auf die Männer warteten, die den Stein. Es brauchte vier Männer, die den Stein weghoben. Und Jakob hat gesagt, da stand schon seine, ne, die Frau, die könnte es werden, sich sofort verliebt. Was macht er? Alleine geht's hin und hebt diesen riesigen Stein rüber. Also ihr müsst euch vorstellen, Jakob war so ein richtiger Bär, ja, richtig stark. Sein Bruder Esau war vielleicht noch stärker, weiß ich nicht, aber Jakob war so ein richtiger. Und jetzt, wenn du mir hier Wasser geben kannst, dann musst du ja mehr sein als Jakob, das ist ja Hammer. Aber Jesus will ja gar nicht ihren körperlichen Durst stillen. Er will den Durst der Seele stillen. Er will wirklich ihren Lebensdurst stillen. Den Durst, den sie hat nach Erfüllung, nach Freude, nach Anerkennung, nach Befriedigung. Er will ihre tiefen Sehnsüchte stillen. Vers 13. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus redet hier von dem Durst nach Leben und diesen Durst kann nur der lebendige Gott stillen, der selbst das Leben ist. Wie wird dieser Durst dann konkret gestillt? Was ist das Wasser, welches Jesus hier anbietet, wenn es eben nicht ein natürliches Wasser ist? Also ich habe das ja schon gesagt, alttestamentlicher Hintergrund, Gott selbst ist diese Quelle, aber er gibt sich uns durch seinen Sohn und durch sein Wort und durch seinen Geist. Wir könnten sagen, insgesamt geht es um das Heil, welches aus Gott quillt, was er uns schenken möchte. Davon spricht Jesus hier. Jesus wird es dann selber so sagen, ein paar Kapitel später, Johannes 6, Vers 63, der Geist Gottes, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und diese Worte hat Jesus auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern die kommen auch schon aus dem Alten Testament. Immer wieder redeten die Propheten davon, dass Gott den geistlichen Durst stillen will, indem er seinen Geist oder in der Bildersprache eben sein göttliches Wasser ausgießt. Ihr kennt vielleicht die Stelle aus Jesaja 44, Vers 3, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Oder Jesaja 55, wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Aber die Frau blickt es einfach noch nicht. Sie versteht nicht, was Jesus will, genauso wie viele Leute heute nicht wirklich verstehen, dass Jesus ihnen dieses wirklich lebendige, lebensspendende Wasser anbietet. Warum? Ich denke, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, mit den Dingen dieses Lebens, mit den irdischen Dingen. Wir sind so sehr damit beschäftigt, allein unser nächstes körperliches Bedürfnis zu stillen, dass wir kaum in der Lage sind, darüber nachzudenken, was wir wirklich brauchen. Ja, also was gibt es heute nach dem Gottesdienst zum Mittagessen? Ich weiß nicht, ob euch das jetzt gerade beschäftigt, das wäre sowas. Man sitzt hier gibt es das Wort Gottes, man überlegt, was machen wir heute zum Mittagessen? Oder was wird morgen eigentlich in der Schule, wie werde ich den Tag bestehen? Die nächste Prüfung, was ziehe ich an? Wie wird der nächste Urlaub, können wir den überhaupt machen? All solche Gedanken beschäftigen uns den lieben langen Tag. Wir denken, wenn wir unser Leben hier stückweise angenehmer machen können, immer ein bisschen besser, unsere Lebensqualität immer ein bisschen mehr steigern können, dann werden wir satt. Ja, dann werde ich endlich meinen Durst stillen, dann werde ich Erfüllung finden, dann werde ich zufrieden sein. Ich muss mein Leben hier, Lebensqualität, einfach verbessern. Das ist das, was uns beschäftigt. Und klar, so ein Wasser, was für immer satt macht, so eine Art Zauberwasser, das wäre schon eine Qualitätsverbesserung. Ja? Es gibt so einen Witz mit einer Flasche Bier, die nie leer wird, aber den erzähle ich jetzt nicht. Erzähle ich dir nachher. Das wäre Lebensverbesserung. Ja? Und die Frau sagt, ja, wow, so ein Wasser möchte ich haben. Ja? Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Ich will sowieso blöd für mich, Wasser zu holen, mitten am Tag immer, weil ich will ja mit den Frauen keinen Kontakt haben. Das wäre super. Sie erhofft sich Erleichterung und Vorteile für ihr Leben. Sie dürstet nach Leben, aber sie begreift nicht, dass sie diesen Lebensdurst nur mit Gott selbst stillen kann. Jetzt kommt es zum Wendepunkt im Gespräch. Und es ist ein ziemlich harter Wendepunkt, denn auf einmal konfrontiert Jesus die Frau mit ihrem größten Problem, mit ihrer größten Schande. Jetzt kommt tatsächlich der Haken. Also stellt dir vor, ich rede mit dir schön nach dem Gottesdienst heute über geistliche Themen, über das ewige Leben und solche Sachen. Und dann würde ich mit dem Gespräch sagen, und hast du eigentlich letzte Woche Pornografie konsumiert? Oder so eine Frage, ja? Das ist der Schocker. Ja, bist du sexuell rein geblieben? Wisst ihr, also meine Sexualität, das ist etwas, was mich total stark prägt, was gleichzeitig intim ist, absolut intim, und was oftmals schuldbeladen ist, was peinlich ist. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Ja, das war so absoluter Hammer. Die unterhalten sich gerade noch über lebendiges Wasser und er deckt ihre ganze große Not auf. Es muss richtig tief gesessen haben. Ja, die hat die dunklen Seite ihres Lebens so aufgedeckt. Und die stand dort, boah, der weiß alles über mich. Und Jesus weiß nicht nur, was die Frau getan hat, sondern er kennt ihr Herz. Jesus sagt dieser Frau, siehst du, wie du deinen Durst, deinen Lebensdurst zu stillen versuchst? Mit einer Beziehung nach der anderen. Es wird nicht gesagt, warum die jetzt 5 Männer hatte. Gibt hinter jeder Sache sicherlich eine Geschichte. Es muss jetzt nicht so sein, dass sie eine Prostituierte war. Es ist immer wieder in die Brüche gegangen, hatte halt 5 Männer gehabt. Wird nicht gesagt, was. Aber was deutlich wird, schau mal, wie du deinen Lebensdurst versuchst zu stillen. Eine Beziehung nach der anderen. Du verstrickst dich tiefer und tiefer in die Sünde, nur um endlich satt zu werden. So, und uns geht's allen so. Gott weiß alles über dich. Er kennt nicht nur deine Taten, nicht nur deinen Browserverlauf, er kennt deinen Gedankenverlauf. Er kennt deine innere Gesinnung, er kennt deine tiefsten Wünsche, deine Not, deinen Durst nach Leben. Und Gott weiß auch, wie du diesen Durst stillen kannst. Und wisst ihr, wir sind ja nicht besser als diese Frau. Auch wenn wir vielleicht nicht 5 zerbrochene Beziehungen hinter uns haben. Auch wir haben diesen Durst in uns und versuchen, diesen Durst zu stillen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Irgendwie möchte ich diese Befriedigung haben. Also Kinder wollen zum Beispiel ja immer Zucker, weiß auch nicht warum, ist so. So, dann meine Kinder lieben Lollis, ja, Lutscher. So, ihr Kinder wisst wahrscheinlich warum. Ja? So, jetzt endlich kriegen sie diesen Lolli, ja, ein Stück Zucker, fangen ihn an zu lecken und es dauert nicht lange, dann fangen sie an, ihn zu zerbeißen. Ja, und dann wird er runtergekaut. Und jeder normale Mensch sagt sich, das bringt doch gar nichts. Ist doch der ganze Zucker weg. Aber das ist es, ja, dieser unstellbare Durst nach noch mehr Zucker. Und dann zerbeißt ihn ein Stück und dann ist er weg. Ja, man hat am Ende nichts mehr. Ich hatte mal einen Mann kennengelernt auf den kapverdischen Inseln. Der war so ein Aussteiger oder sowas in der Art. Der sagte mir, er hatte 2 Wünsche nur im Leben. Oder 3 Wünsche. Er wollte eine Frau, ein Haus und einen Porsche. So. Und er hat gesagt, alle Wünsche habe ich mir erfüllt. Hat er irgendwann ein Haus gebaut, Frau war dabei, Porsche war dabei. Dann hat er sich scheiden lassen und hat gemerkt, das ist es alles gar nicht. Er war gar nicht erfüllt. Er hat gemerkt, das ist total öde, mein Leben. Und ist noch auf die Kapverdischen Inseln gegangen, hat dort versucht, endlich Erfüllung zu finden. Also, das ist der Weg, den wir gehen. Und obwohl wir nicht richtig satt werden, denken wir, wenn wir noch dieses oder jenes haben, wenn wir diesen Erfolg erringen oder die Anerkennung endlich bekommen oder wenn ich endlich einen Partner habe oder wenn ich doch ein Kind bekommen könnte oder wenn ich mehr Freizeit hätte oder sportlichen Erfolg oder was es auch immer, wenn ich das endlich habe, dann werde ich satt, dann komme ich zur Ruhe, dann werde ich Erfüllung finden. Wenn ich nur das hätte, dann wird alles gut. Und wisst ihr, viele dieser Dinge, die wir uns so sehr wünschen, die sind ja nicht schlecht. Selbst ein Auto, eine Frau, ein Porsche, eine Frau sowieso nicht, sind nicht schlecht, ja. Und Gott gibt uns ja auch gute Gaben, damit wir unsere Bedürfnisse stillen und damit wir es genießen. Er möchte, dass wir uns erfreuen daran, dass wir sehen, wie gnädig und wie großzügig er ist. Aber wir können eben mit diesen Gaben nicht unseren Durst nach Leben stillen. Ich will mit euch ein paar Verse lesen. Sprüche 27, Vers 20. Sprüche 27, Vers 20. Totenreich und Abgrund sind unersättlich. Ebenso unersättlich sind die Augen der Menschen. Oder dann könnt ihr ein bisschen weiterblättern. Prediger 1, Vers 8. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Kann nicht genug bekommen. Man wird nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, jetzt reicht es. Ich brauche immer mehr. Oder Sprüche 6, Vers 7. Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, die Seele aber wird nicht gesättigt. Ja, du kannst machen, was du willst, bleibt doch am Ende nur so eine körperliche Sache. Die Seele wird nicht gesättigt. Und wenn du es doch versuchst, dann ist das Götzendienst. Dann erwarten wir von den Gaben, von den Geschöpfen, anstatt vom Schöpfer selbst, dass sie uns erfüllen, uns helfen, uns retten. Ja? Man sagt doch so, er betet sie an oder er lebt für seinen Sport. Sein Hobby ist sein Leben. Ja, das sind nur so Sprüche, ja? Aber da steckt viel Wahres drin. Womit du deinen Lebensdurst zu stillen versuchst, das ist das, was du wirklich anbetest. Du kannst auch noch so sehr sagen, ja, ich bin ja christlich, ich glaube ja, Jesus ist toll. Womit du deinen Lebensdurst zu stillen versuchst, das ist das, was du anbetest. Diesen Weg, den Lebensdurst zu stillen, beschreibt Paulus als Sklaverei unter die Sünde. Unter der Sünde. Und das Ende dieses Weges ist klar. Er sagt, welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Wir finden keine Befriedigung, keine Erfüllung, keine Freude, keinen Sinn, sondern Abhängigkeit und Gefangenschaft unter deiner eigenen Begierde, unter deiner Sehnsucht. Es ist tatsächlich wie mit einer Sucht. Ja, nehmen wir mal die Alkoholsucht. Alkohol zu trinken, das ist etwas Spannendes, es macht Spaß. Es macht Spaß, sicherlich auch mal was mehr zu trinken, ja. Und dann merkt man irgendwann, es ist nicht nur so was Cooles bei der Party, sondern es ist auch ziemlich hilfreich, wenn man unter Anspannung leidet, wenn der Druck größer wird, damit man irgendwie damit zurechtkommt oder wenn ich einen Verlust habe oder eine Enttäuschung. Ja. Es hilft mir zu flüchten aus der Wirklichkeit. Und dann trinkt man gewohnheitsmäßig, man wird abhängig, aber so viel man auch trinkt, man braucht dann immer mehr. Es wird immer schlimmer. Und irgendwann dreht sich das ganze Leben nur noch um Alkohol. Und schon bevor der Mensch, der alkoholkrank ist, stirbt, ist sein Leben zerstört. Er kann den Lebenslust nicht stillen, aber es nimmt ihn gefangen. Jesus begegnete einmal einem jungen Mann, der war reich, aber auch sehr fromm. Und dieser junge Mann hat auch gemerkt, irgendwas fehlt mir noch im Leben. Da ist noch dieser Durst immer noch nicht gestillt, da fehlt mir noch was. Und Jesus sagt, ja, dir fehlt noch was, genau. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und er konnte es nicht. Konnte nicht, war schon gefangen von seinem Reichtum. Das Buch Prediger beschreibt diesen Weg, den Lebenslust zu stillen. Salomo hat es mit allem probiert, dieses große Loch in sich zu füllen. Mit Essen und Trinken, mit Reichtum, mit Frauen, auch mit Bildung, mit Erkenntnis, mit Weisheit, ja, mit Philosophie. Aber immer wieder musste er feststellen, es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es bringt nichts. Ich kann dieses Loch in mir nicht füllen. Ich kann den Durst der Seele nicht stillen. Warum? Wir haben das heute in der Lesung schon gehört. Prediger 3, Vers 11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Das liegt nicht an den Gaben, die Gott uns gibt, dass die irgendwie einen Mangel hätten. Die sind wunderbar. Alles für seine Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Dieser tiefere Durst, von dem Jesus spricht, den hat Gott selbst in unsere Seele, in unser Herz gelegt. Warum? Warum hat Gott das so gemacht? Wäre es nicht schöner, wenn man einfach durch so einen Lutscher einmal völlig gesättigt wäre, was Süßigkeiten anbelangt, und dann wäre Ruhe fürs Leben, wäre auch besser für die Zähne. Also warum hat Gott uns nicht anders geschaffen, dass wir einfach den Durst stillen können mit ganz normalen Mitteln? Warum ist diese tiefe Durst in uns? Die erste Antwort lautet, damit wir erkennen, dass alles vergänglich ist. Das ist ganz wichtig. Wir sollen die Vergänglichkeit der Dinge erkennen. Und die zweite Antwort ist, die hängt damit zusammen, damit wir dann anfangen, Gott zu suchen. Damit wir dann unseren unendlichen Durst nach Leben in ihm, in den unendlich ewigen Gott stillen. Das ist der tiefe Grund für unseren Durst. Also mein erster Punkt war unstillbarer Lebensdurst. Und mein zweiter Punkt lautet wahre Anbetung. Gott hat uns also den Durst ins Herz gegeben. Mit anderen Worten, er hat den Mensch zum Anbeter geschaffen. Als Anbeter geschaffen. Wir waren ja letzten Sommer mit der Freizeitgruppe wieder wandern in den Karpaten. Wir suchen uns immer größere und entferntere und höhere Ziele. Ja. Und es war wieder so, wir haben uns dort bei Schlamm und Regen und Morast und Nebel den Berg hochgekämpft. Ein paar haben schon gesagt, ich mache nicht mehr mit, ich bleibe einfach hier unten. Ja. Was soll der ganze Stress? Und dann sind wir diesen Berg hochgekommen, wir haben gar nichts gesehen. Und als wir dann oben waren, auf einmal lichtete sich der Nebel und wir sahen so fetzenweise in die Ferne. Ja, man konnte dort in die Ukraine gucken, in die Slowakei gucken, nach Polen, wo wir waren sowieso. Und das war ein erhabener Moment. Wir haben die Erhabenheit gespürt. Wir sind alle erschauert. Das war dann die Zeit des Sonnenuntergangs. Das war Wahnsinn. Wir sind dort hochgegangen, um diese Erhabenheit zu spüren. Wir können es auch anders sagen. Wir sind dort hochgegangen, um uns endlich mal klein zu fühlen. Ja? Das ist Anbetung. Der Mensch braucht etwas außer sich selbst, etwas Größeres. etwas Höheres, um wirklich Erfüllung und Befriedigung zu finden. Etwas, was er anbeten kann. So ist der Mensch geschaffen. Und er nimmt sogar Geld, gibt viel Geld aus, nimmt große Strapazen auf sich, um das zu bekommen. Und interessanterweise bringt jetzt die samaritische Frau das Gespräch auf das Thema Anbetung. Ich finde es immer interessant, dass sie immer ist, die das richtige Thema anspricht. Die Frau spricht zu ihm: Herr, Vers 19, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Also die Frau lenkt jetzt das Gespräch von ihrem persönlichen Lebensproblem zu einem allgemeinen theologischen Problem. Also ganz schnell die Kuh wieder vom Eis holen. Ja, das ist jetzt das falsche Thema hier. Gehen wir doch jetzt mal auf das Thema Anbetung ein, denn wir stehen ja hier in Sichar, also Sichem, also da gab es schon jahrhundertelang Streit zwischen den Samaritern und den Juden. Man stritt sich darum, wo ist der wahre Ort der Anbetung, welcher Berg ist der richtige. Ja? Die Samariter, die glaubten ja auch an Gott, an Jahwe, die hatten auch die fünf Bücher Mose, aber die Juden sagten jetzt ja, Gott hat gesagt, es gibt einen Ort der Anbetung, aber das ist, hat sich dann herausgestellt, Zion, ja? Jerusalem. Und die Samariter, die hatten nur die fünf Bücher Mose, da stand das mit Zion, mit Jerusalem noch nicht drin. Und deshalb haben die gesagt, nee, das ist hier der Berg Garizim, der steht, ist hier bei Sichem, da sollte dann auch das Wort Gottes gelesen werden und so weiter. Dann haben die sich gestritten, es ging so weit, dass auch die Samariter dann dort einen Tempel gebaut haben, aber dann haben die Juden gesagt, das geht gar nicht, und sind hin und haben ihn eingerissen. Also es war sehr angespannt, das war nicht nur eine Diskussion. Gute Chancen für die Frau, dass Jesus jetzt drauf einspringt und das Thema auch wechselt, ja, zumal er ja scheinbar Ahnung hat. Und Jesus geht wie selbstverständlich auf das neue Thema ein. Er sagt ja nicht, Moment, wir wollen jetzt erstmal die Sache hier zu Ende reden. Nein, er geht auf das Thema, auf das neue Thema ein, weil es ja gar kein neues Thema ist. Es ist ja das Thema, worum es geht. Und sagt, ja, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und Jesus lehrt uns mit diesen wenigen Worten die wichtigsten Grundwahrheiten über Anbetung. Wir wollen uns die ganz kurz anschauen. Also die erste Frage, die er klärt, ziemlich offensichtlich, wo soll man anbeten? Wo soll man anbeten? Und er sagt, ja, die wahre Anbetung, die hängt nicht von einem äußerlichen Ort ab. Welcher Berg, welche Stadt, welcher Tempel, welche Synagoge, welche Kirche. Nein, anstatt auf wo soll man anbeten, legt Jesus jetzt den Schwerpunkt auf wen sollen wir anbeten und wie sollen wir anbeten. Also wen sollen wir anbeten? Den Vater. Ja, Vers 21. Und wenn Jesus sagt, dass der angebetet wird, der Vater ist, ja, dann ist ja klar, dass die ihn anbeten, das müssen dann seine Kinder sein. Wie wird man ein Kind Gottes? Das hat Johannes im Evangelium schon ganz am Anfang gesagt, Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott ist der Vater jener, die an Jesus glauben. Das heißt, die das Wasser getrunken haben, was Jesus anbietet. Gott anbeten, seinen Lebensdurst in ihm stillen, das geht sicher irgendwo, aber es geht nicht irgendwie, es geht nur durch Jesus. Deshalb sagt dann Jesus hier, Vers 22, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Ja, das Heil kommt von den Juden, es ist mit Jesus, der ein Jude war, gekommen, er bringt das lebendige Wasser. Und jetzt sagt er, Vers 23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist jetzt nochmal konkret die Frage, wie soll man anbeten? Das griechische Wort, was hier für anbeten verwendet wird, das bedeutet, dass man sich niederwirft. Und ihr könnt heute immer noch weltweit Menschen finden, in dieser Pose. Ja? Menschen werfen sich nieder vor Gott, sie beten an. Ihr könnt sogar zu uns nach Osnabrück kommen. Auch wir machen das zweimal die Woche früh zu unserem Morgengebetskreis. Dann knien wir uns hin. Das ist unsere Form. Ja, so beten wir an. Warum nicht äußerlich zeigen, wie es innerlich aussieht oder wie es aussehen sollte? Aber was Jesus deutlich machen will, ist, es geht halt um mehr als diese äußere Haltung. Es kommt auf die innere Haltung an. Anbetung muss vom Herzen kommen, muss wahrhaftig und geistlich sein. Jesus sagt, Gott ist von Natur aus Geist und deshalb muss unsere Anbetung geistlich sein. Sie muss rein sein, sie muss Gottes Wesen entsprechen. Wir müssen mit ihm geistlich verbunden sein. Wir brauchen tatsächlich einen unsichtbaren Draht zu Gott. Und das muss mehr sein als der heiße Draht zwischen Moskau und Washington. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Im Kalten Krieg haben die irgendwann ein Telefon eingerichtet, nach der Kuba-Krise, wo dann Moskau und Washington direkt miteinander telefonieren konnten, damit es nicht hier kracht. So, also es ist mehr als, es gibt so einen Draht, wenn es hart auf hart kommt, dann kannst du dich niederwerfen und irgendwie dann doch zu Gott vordringen. Nein, es geht wirklich um eine Verbindung zu Gott. Aber diese geistliche Verfassung, diese Verbindung, die gibt es eben nicht durch unsere Sünden, weil wir eben nicht wahrhaftig, weil wir nicht geistlich sind. Wir haben auch nicht so einen Restfunken in uns, den wir anzapfen könnten, so einen Restfunken Göttlichkeit. Wir haben überhaupt keinen geistlichen Zugang zum Vater. Wir sind von Natur aus tatsächlich nur in der Lage, uns äußerlich niederzuwerfen, vielleicht auch noch auf einen hohen Berg zu gehen, aber mehr können wir tatsächlich nicht. Und es gibt religiöse Menschen, die spüren das. Die merken, ich habe nicht diese Verbindung zu Gott, aber ich brauche diese Verbindung. Viele Menschen, die verdrängen das, die beschäftigen sich einfach mit dem Ding des Lebens so sehr, dass sie alles andere vergessen, schieben immer nach irgendwas, um das Loch zu füllen. Und wenn es nicht klappt, machen sie trotzdem weiter. Aber es gibt Menschen, die merken, ich brauche diese Verbindung zu Gott. Irgendwas muss ich machen. Und die unternehmen eine ganze Menge. Zum Beispiel eben, ich muss in die richtige Himmelsrichtung beten. Oder ich muss an diesen besonderen Ort gehen. Es gab eine Zeit lang, da sind alle möglichen Leute nach Indien gepilgert. Oder manche gehen nach Feuerland oder wohin auch immer. Ja, um irgendwie mit Gott in Verbindung treten zu können. Andere sagen, nein, du musst meditieren, du musst einfach innerlich leer werden, du musst dieses Göttliche in dir finden. Wieder andere, die sagen, nein, du musst in Verbundenheit mit der Natur leben, mit den Naturkräften, im Einklang mit der Natur, trinke nur noch Quellwasser, hänge dir den Traumfänger richtig auf. Es ist Esoterik, das ist Anthroposophie und so weiter. Wieder andere sagen, ja, ich habe meinen Glücksbringer, meinen Talisman, ich habe gewisse Rituale, ich mache gewisse Tänze oder Gesang, Musik, ja, alles, was mich in Rausch bringt, bis hin zu Drogen. Ne, also es gab viele, die einfach wirklich Drogen genommen haben, nicht aus Partyzwecken, sondern um in Verbindung mit dem Übernatürlichen zu kommen. Öffne dich für das Übernatürliche, ja, du brauchst eine Bewusstseinsveränderung. Du brauchst irgendwie diese Verbindung mit Gott. Aber wenn ihr euch all diese Praktiken, Versuche anschaut, die meisten enden am Ende wieder bei äußerlichen Dingen. Das sind so äußerliche Praktiken. Oder dass der Mensch tatsächlich in Kontakt mit der übernatürlichen Welt, aber dann eben mit der Dämonenwelt tritt. Und das ist umso schlimmer. Aber was der Mensch auch tut, er kann eins nicht erreichen, er kriegt nicht diese Verbindung zu Gott. Es gibt nur einen Weg. Gott muss den Menschen erreichen. Er muss einen Zugang zu sich geben. Und er macht das, indem er uns seinen Geist gibt. Oder wie Jesus das hier sagt, das lebendige Wasser. Oder in Vers 22, das Heil. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, du würdest ihn bitten. Und er gibt dir dieses lebendige Wasser. Wow. Und wenn die Menschen wüssten, wer hier in dieser Bibel spricht, welches Wort wir hier haben, dass es wirklich dieser Zugang ist, dass man es aufschlagen kann und hier wirklich das lebendige Wasser findet. Ja, schlag nicht dein Telefonbuch auf, schlag nicht dein das Internet oder die Suchmaschine auf, schlag die Bibel auf und dort findest du diese Verbindung zu Gott. Und wiederum ist es die Frau, die jetzt auf dieses Thema eingeht, und dann lese ich uns den zweiten Teil des Predigttextes. Also, nochmal aufschlagen, Johannes Kapitel 4. Ich habe bis Vers 27 gelesen, genau. Oder bis Vers 26, jetzt kommt Vers 27. Unterdessen kamen die Jünger und verwunderten sich, dass er mit der Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du? Oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Bisschen durcheinander hier, der spricht mit irgendwelchen wildfremden samaritischen Frauen, vielleicht hat er es wirklich nötig, endlich mal wieder was zu essen. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und ihr seid in die Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihm, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Unser erster Punkt war unstillbarer Lebensdurst. Der zweite Punkt, der damit verbunden ist, wahre Anbetung. Und der dritte Punkt lautet, Jesus stillt unseren Lebensdurst und macht uns zu wahren Anbetern. Jesus stillt unseren Lebensdurst und macht uns zu wahren Anbetern. So, eben waren diese 12 Jünger Jesu in der Stadt und alles, was sie mitbrachten, war ein wenig irdische Speise. Jetzt war die Frau kurz in der Stadt und ihr Zeugnis bewegt den ganzen Ort, zu Jesus zu kommen. Also merkt ihr, Jesu Worte haben Wirkung. Er hat den Samen in das Herz der Frau ausgestreut. Die Frau gibt das Zeugnis weiter und dann kommen die Leute und die Ernte ist da. Alle können sich freuen. Selbst die verdutzten Jünger müssen dann irgendwann begriffen haben, hier passiert ja richtig was. Dann laden sie ihn ein, er predigt 2 Tage lang und viele glauben seinen Worten. Sie beginnen das Wasser des Lebens zu trinken. Ja? Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben, sagt Jesus. Doch tatsächlich brauchte es noch mehr als nur 2 Tage intensive Bibelarbeiten mit Jesus. Tatsächlich braucht es noch mehr für diese Verbindung. Ja, es ist deutlich, so wirkt Gott, so wirkt sein Geist eben durch sein Wort, so nehmen wir das Lebenswasser auf bis heute, aber die Grundlage dafür, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie wahre Anbeter werden, dass sie ihren Durst mit dem lebendigen Wasser von Jesus stillen, dass diese Worte ihnen wirklich zu einer Quelle in ihnen werden, die bis ins ewige Leben quillt. Die Grundlage dafür, dass sie dieses Wasser aufnehmen können, die Grundlage dafür, dass Jesu Worte für sie nicht nur intellektuell interessant sind, sondern zur geistlichen Nahrung werden. Dass sie wirklich spüren, Gott redet zu mir. Die Grundlage dafür, die finden wir in den Versen, die hier irgendwie so ein bisschen dazwischen gedrückt zu sein scheinen. Das kennen wir ja aus dem Johannesevangelium, wir hatten das ja auch zur Gemeindebibelfreizeit, dass Jesus so antwortet auf eine ganz komische Art und Weise. Man redet doch über ein gewisses Thema, der sagt irgendwas, wo man sagt, das passt doch jetzt gar nicht. Oder irgendwie was passiert, was einem ungewohnt ist, was irritiert. Hier haben wir das auch. Die Jünger kommen zu ihm und geben von der Speise. Das ist ja so hineingeschoben. Ja? Danach geht es wieder mit den Samaritern, mit der samaritischen Frau und so weiter. Aber hier dazwischen kommt diese Sache mit der Speise. Und Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und Jesus geht es nicht darum, immer wieder neue Worträtsel, Wortspiele aufzustellen. Er ist einfach tief bewegt von der geistlichen Not dieser Frau und der Menschen, die hier leben. Das war das, was sein Herz jetzt erfüllt. Diese geistliche Not, dieser Durst, der einfach nicht gestillt werden konnte. Und da kann er nicht anders. Er bekommt diese leibliche Speise und er nimmt sie zum Anlass, um über diese Speise zu reden, die ihm bevorsteht, ja, um über seine geistliche Speise zu reden, nämlich über sein Leiden und Sterben. Und genau das, wovon Jesus hier versteckt redet, das ist die Grundlage, dass wir Kinder Gottes werden können. Dass wir Gott in Geist und Wahrheit anbeten können. Dass wir diese lebensspendende Beziehung zu ihm haben können. Jesus weiß, ich kann diesem Menschen das Wasser des Lebens nur geben, wenn ich die Speise des Todes vorher zu mir nehme. Wenn ich ihre Schuld auf mich nehme und die Strafe stellvertretend am Kreuz trage, nur dann können sie das Lebenswasser wirklich trinken. Im Propheten Jesaja lesen wir im 53. Kapitel, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ja? Jedes Schaf wandte sich auf seinen Weg, um irgendwie seinen Hunger und Durst zu stillen. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Lebensdurst und wahre Anbetung. Merkt ihr, diese beiden Dinge gehören zusammen. Und beide Dinge haben mit deinem ganzen Leben zu tun. Mit allen Bereichen. Du kannst nicht die Woche trennen vom Sonntag. Du kannst nicht dein Tischgebet trennen von dem Essen, was du danach isst. Anbetung hat damit zu tun, wie du mit Gottes Gaben umgehst. Anbetung hat damit zu tun, wie du mit deiner Schuld umgehst. Anbetung hat damit zu tun, wo du deine Freude suchst. Und Anbetung bedeutet, seinen Lebensdurst in Christus zu stillen. Es bedeutet, an Christus zu glauben. Freude und Erfüllung und Vergebung darin zu finden, was Jesus für dich getan hat und mit ihm zu leben. Jesus sagt uns, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für eine Verheißung. Es wird nicht nur so sein, dass wir unser Loch stillen, dass wir endlich im Durst stillen, sondern wir selbst werden zu einer Quelle lebendigen Wassers. Wir selbst können den Segen Gottes weitergeben und andere zu dieser Quelle hinweisen. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diesen tiefen Durst in die Seele gegeben hast, nach dir selbst, dass wir uns eben nicht zufrieden geben mit den Dingen in dieser Welt, sondern dass wir merken, wir brauchen mehr. Wir danken dir, dass du diesen Durst nach mehr, diesen Durst nach dir selbst stillst, indem du deinen Sohn zu uns gesandt hast, indem du heute noch durch dein Wort zu uns sprichst, indem du heute noch deinen Geist in unser Herz gibst. Bitte, Herr, erfülle uns damit mehr und mehr. Wir bitten dich für die, die immer noch auf der Suche sind, die diesen Durst spüren, dass sie bei dir anfangen zu suchen, dass sie wirklich zu dir, Herr Jesus, kommen, dass sie dich bitten, dass du ihnen dieses Lebenswasser gibst. Und wir bitten dich auch für die, die überhaupt nicht auf der Suche sind, die diesen Durst mit ganz anderen Dingen versuchen zu stillen, gar nicht auf die Idee kommen, dass es da einen Gott gibt, eine Quelle lebendigen Wassers gibt, von der sie abhängig sind, ohne die sie verloren gehen. Erbarme dich über sie, Herr. Schenk doch, dass sie zur Besinnung kommen, zur Umkehr, dass sie Buße tun, dass sie sich dir zuwenden. Amen.